Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Ich bin da in ein Riesenloch gefallen und dachte so, fuck, was mache ich? Und hatte mich dann damals auch mit meiner Ex unterhalten, die mich angeguckt hat und gesagt hat, krass, ich bin so wütend auf diesen Typen, dass er es geschafft hat, dir die Freude daran zu nehmen, an dem, was dir wirklich Spaß und ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. The streets stay alive. Sip Fury One, he's taking the dive. Podcast on Barrage, he's telling it raw. Inking stories deep right down to the core. Gather round, let me spin this tape. Hip hop beats, boom bap, no escape. Steps in the lab, dropping knowledge for days. On the tattoo game where it's all about the praise. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcast. Mein Name ist Adrian Bayer und ich spreche normalerweise mit rein gar keinem außer mit dir, Sepp.
Ja.
Deswegen bist auch du heute hier in deinem Podcast quasi vertreten und ich übernehme etwas deine Rolle und du bleibst aber dennoch in deiner und wir gucken einfach mal, wo die Reise hier hingeht. Es ist passend zur 50. Folge einer Jubiläumsfolge, eine Jubi-Folge, wie man hier in Berlin gerne sagt. Einfach mal was anderes. Ich meine, wir beide, wir kennen uns, die anderen kennen mich eventuell nicht. Ich bin, wie ich schon gerade sagte, Adrian Bayer, a.k.a. der Grillmeister. Ich bin der, der eure Zähne in strahlendes Gelb verwandelt. ja, am Ende kann man es genauso sagen. Ich meine, ich hatte schon mal eine Situation an der Kasse, wo ein kleines Mädchen geguckt hat und gesagt hat, Mama, guck mal, voll die gelben Zähne und so.
Du hattest Goldgrills drin, oder was?
True Story sind tatsächlich scheiße gelb, weil es Gelb-Gold,
ja.
Motherfucker. Sepp, ich freue mich, hier sein zu dürfen und dir zu helfen bei deinem Herzensprojekt Tales from the Needles. Hallo, wie geht es dir?
Was geht bei dir, Adrian? Ist übrigens witzig, weil, weißt du, was mir gerade just in diesem Moment klar geworden ist? Unsere Zuhörer wissen das jetzt natürlich gerade nicht, aber wir sind traditionell wie immer mit einer halben Stunde Technikproblemen gestartet. Es ist Alter. Wirklich verrückt, weil es ist in jeder Tales from the Needle Folge, die nicht in Person ist, ist immer eine halbe Stunde vorher Technikproblem. Immer.
Ja, ist es so. Ist so weit gewesen. Ich war kurz davor, meine AirPods gegen den Schrank zu schmeißen. Wirklich, ich habe jetzt wieder ein Kabel im Gesicht. Du kannst mich auch nicht sehen, weil ich habe das jetzt hier so hingelegt. Ich kann hier von ab und zu mal von oben so reingucken.
Da sehe ich, dass du noch da
Hallo.
Bist.
Dann. Hallo. Aber ich will jetzt hier auch nichts verstellen, ich will am Mikrofon nicht wackeln, gar nichts. Lass uns hier versuchen, diese Stunde so gut wie möglich über die Bühne zu bringen. Ja, versuchen, das inhaltlich so halbwegs gut zu verpacken. Ja,
inhaltlich überhaupt inhaltlich zu verpacken.
Also einen Inhalt zu kreieren und wenn es nur ein kleiner ist. Weil wenn diese Aufnahme nochmal abbricht, ist das die kürzeste Tales from the Needles Folge, die jemals stattgefunden hat.
Das stimmt.
Weil ich nehme die Scheiße hier nicht zum achten Mal auf.
Nee.
Ich drehe durch. Ich werde bekloppt.
Das Special dann von Folge 50 ist, dass es keine Folge gibt. Das ist dann die Überraschung.
Nee, das kann ja eine kurze Folge sein. Reicht ja ein paar Minuten.
Reicht.
Ja, ey, ich meine wirklich seit einer verfickten halben Stunde, ja, versuchen wir hier diesen Podcast zum Laufen zu bekommen. Mit wir meine ich mich.
Ja. Das tut mir leid, muss ich sagen. Also normalerweise.
Ich hatte mich so gut vorbereitet. Ich hatte Fragen rausgesucht.
Ja.
Ich hab recherchiert. Ich habe wirklich geschichtlich, kulturell. Ich war up to date. Jetzt bin ich so raus. Jetzt muss alles gefreestylt werden.
Ja.
Das ist nicht meine Art. Du kennst mich.
Das stimmt. Das ist nicht unsere Art, dass hier irgendwas gefreestylt wird. Normalerweise wird alles immer gefreestylt. Und man hat direkt gemerkt, dass es einen anderen Touch gibt. Adrian hatte nämlich gerade die witzige Idee, er liest mir einfach die Bewerberfragen vor, die man bei irgendeinem Bewerbungsgespräch so stellt.
Ich hab nachgeschaut, was, weil, das hier basiert hier auf einer, das ist eine Interviewbasis quasi, die hier ja immer stattfindet. Und da ich keine Ahnung habe, was man Leuten in Interviews für Fragen stellt, habe ich einfach bei Google eingegeben, Fragen für Interview, und der hat das natürlich umgemünzt auf so ein Job-Interview, und dementsprechend waren die Fragen, ne? Und es ist halt, kann man ummünzen? Habe ich jetzt aber spontan, da ich dann doch nicht so gut vorbereitet war. Ich war schon natürlich schon sehr gut vorbereitet, aber dann doch nicht so,
gut. Ich glaube auch, dass das so, das ist doch viel generischer. So, das ist doch der Charme, den sowohl Tales from the Needle als auch Alforno ausmacht, eben, dass wir hier Sachen einigermaßen freestylen. Und wir haben uns für heute nämlich das lockere Konzept überlegt, dass wir im Prinzip eine Alforno-Folge machen, aber dass wir uns thematisch so ein kleines bisschen am Thema Tätowieren entlanghangeln, weil wir haben uns überlegt, für Special Folge 50, was machen wir da? Kam dann irgendwann die Idee, ja, Sepp, willst du da nicht Interviewgast sein? Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, boah, ist auch irgendwie ein bisschen selbstreferenziell. So, aber dann habe ich mir gedacht,
bist du eben.
So bin ich, auf jeden Fall. Aber
es geht schließlich im Leben alles nur um dich.
Genau, aber wird richtig für mich auf jeden Fall. So, nein, Spaß. Aber wir tarnen das dann damit, Spaß, indem ernst. Ich einfach gesagt habe, so, pass auf, dann mache ich das doch mit meinem liebsten, besten Podcast-Freund, dem Adrian, weil du hast ja auch eine Besonderheit, was Tätowieren angeht. Oder du hast ja auch Touchpoints. Du machst ja nicht nur die Zähne gelb, sondern du hast ja auch selber mal das Tattoo-Handwerk erlernt und hast dich dann, wie lange ist das jetzt her, 2 Jahre dagegen entschieden?
Dass ich nichts mehr gemacht habe, das bestimmt schon 2 Jahre her, ja. Ich glaube, in Corona-Zeiten das letzte Mal. Und erlernt, das ist zu hochtrabend, ne? Ich will hier keinen falschen Eindruck erwecken, weil erlernt heißt, dass ich irgendwo eine traditionelle Tattoo-Ausbildung gemacht habe und da wirklich in einem Shop zugehörig war. Und das war nicht der Fall. Ich habe das... Ja, das geht ja viel, viel weiter zurück, ne? Also die Faszination für die Thematik habe ich schon seit, da war ich noch nicht 18 oder knapp 18. Keine Ahnung, mit so einer gekauften Maschine aus dem Internet, so eine Kiste war das, ne?
Ja.
Die man dann da bekommen hat, in so einem schlechten Alukoffer.
So eine China-Kiste mit so richtig todbringenden Farben.
Ja, todbringende Farben, alles da war, alles scheiße. Und ich dachte, let's go, Alter, die Welt gehört mir. The world is mine. Aber
soll ich dir aber was sagen?
Das war's damals nicht.
Die meisten Leute, die ich hier im Podcast, im Interview habe, haben tatsächlich diesen Werdegang. Ich habe mit Günner gesprochen, von Rockland letztens auch, und alle, egal, auch von den ganzen Oldschoolern, alle sagen, mach eine Ausbildung, und das hat auch Sinn und Verstand gemacht, hat's aber irgendwie, haben es die wenigsten auf jeden Fall von denen, die ich kenne.
Es ist, ich hätte das wirklich gerne vertieft damals, weil, also ich habe dann natürlich erstmal mich selbst verschandelt und dann auch andere Leute, die in meinem Umfeld waren. Es ist ja, also wenn man anfängt mit Tätowieren, ist das ja, ich vergleiche das jetzt mal salopp so mit, wenn du in die Versicherungsbranche einsteigst. Ne? Zuerst verschandelt man Freunde und Familie. Ne?
Genau.
Und wie ich immer noch gerne sage, also ich sag, wenn mich jemand fragt, tätowierst du? Und ich sag, nein, würde ich nicht sagen. Für schlechte Knast-Tattoos reicht es eventuell noch. Und an sich tätowiere ich nur Freunde, Bekannte und Leute, die doof genug sind. Und an sich hat sich nichts geändert an dem, womit das angefangen hat, ne?
Ja.
Da waren schreckliche Sachen dabei, ne? Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal wirklich bei allen bedanken. Also erstmal bedanken, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Und in zweiter Linie absolut was drüber steht, ist entschuldigen, ne? Entschuldigen für das, was damals passiert ist, für die wirklich ultraschlechten Tattoos, die da über die Bühne gegangen sind. Ne? Ich hatte ganz einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung. Null. So. Ich wusste es nicht. Ich kannte auch keinen, der es mir erklären konnte. Ne? Ich hatte so eine Faszination dafür, dass ich einfach dachte so, okay, gut, wenn Kat Von D das kann, dann kann ich das auch.
Ja, man will das irgendwie so.
Das ist ja
so
noch weiter vor gewesen.
Man will das erstmal ausprobieren. So, man hat da keine Karriereambitionen oder will da jetzt nicht so sein Ding draus machen, aber man denkt sich einfach, boah, Challenge, so, das will ich lernen. Wie wenn sich einer sagt, so, keine Ahnung, ich will Graffiti sprühen lernen oder Airbrushen oder keine Ahnung, was auch immer.
Ja, klar. Ne?
So, und das ist so eine Geschichte, die haben aber viele Leute tatsächlich echt gemeinsam.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Es erweckt eine Faszination. Ich glaube, was das Ganze ehrlich gemacht hat, war, dass ich überhaupt keine Ahnung davon hatte, dass man damit auch Geld verdienen kann.
Wo hast du denn gelebt? Also, kommst du aus Berlin? So, da ist es, ja, da kann man bis heute nicht davon leben.
Das war. Das stimmt.
Weil es einfach so ein crazy Überangebot gibt. Ja, schöne Grüße an alle Berliner.
Das, was man hier mitbekommt, was das Tätowieren in Berlin angeht, außer die Gäste, die herkommen. Und deswegen haben die Leute, die hier wohnen und sich tätowieren lassen wollen, von lokalen Residents, haben dann keine Kohle mehr, weil die das alles an die Gäste von außerhalb rausschmeißen. Weil da chargt man dann schon gern mal 1.500 Euro für eine Day-Session, was natürlich absolut gerechtfertigt ist für ein handgroßes Tattoo.
Ja, manche immer Leute noch sehen da die Größe von einem Bierdeckel. Ich sehe da eine solide zweite Session. So.
Ja, klar.
Boah, es gibt wirklich Leute, die sind da echt krass unterwegs, ne? Das habe ich noch nie verstanden.
Da haben wir teilweise Sachen im Laden, ne? Die wir da sehen. So an der Stelle muss ich sagen, dass auf das, was du eigentlich anschmieren wolltest, ich habe wirklich ellenweit ausgeholt. Ich tätowiere nicht mehr, aus gutem Grund. Und zwar muss ich mich einfach irgendwann entscheiden, was mache ich, wo stecke ich mehr Energie rein? Ist es das Tätowieren oder sind es einfach meine Grills? Ist es das Business, was ich schon am Laufen hatte, was bis dahin auch schon wirklich gut lief? Und ich musste mich einfach gegen das Tätowieren entscheiden, zumindest auf einer professionellen Ebene, weil meine Erfahrung ist, und ich würde sagen, jeder Tätowierer, der sein Handwerk wirklich ernst nimmt, würde das bestätigen, ist, du kannst Tätowieren nicht halbe Arschbacke machen.
Nee, ist so.
Das funktioniert nicht. Tätowieren nebenbei als Zeithassel, das funktioniert einfach nicht. Da wird nie was Geiles bei rumkommen. Niemals. Man wird es niemals auf ein gehobenes Level schaffen. Ne? Das reicht vielleicht wirklich wie Freunde, Familie und Leute, die doof genug sind. Aber
es kommt natürlich auch drauf an, welchen Anspruch man an sich selber hat. Ne? Also Farbe in die Haut kriegt man. Aber es ist halt, du wirst halt nie wirklich
auch schlecht.
Gut.
Auch schlecht.
Ja.
Farbe in die Haut kriegt man aber auch schlecht, ne? Wenn ich mir jetzt überlege, wie das funktioniert hat und wie ich mir auch mal mein Bein angucke, ja, wo man drauf geübt hat, da hat das mit der Farbe in die Haut bekommen auch nicht immer gut geklappt.
Nee, weiß Gott nicht, vor allem nicht da so, dass es auch hält. Oh, ich habe da auch ganz schlimme Sachen bei mir auf dem Bein, aber das ist für mich, am Bein ist es halt auch so ein bisschen wie so, das muss nicht schön sein, es muss einfach nur da sein, weil dann weiß ich, von wem ich das gestochen gekriegt habe und es ist was Besonderes für mich, ne?
Ja,
da habe ich den Anspruch
an.
Auch nicht dran. Deswegen, für solche Sachen finde ich das schon okay. Aber ja.
Ich würde mich da selbst auch eher in diese, Collector ist jetzt zu krass gesagt, aber ich finde das geil, sich Tattoos abzuholen von Leuten, die man geil findet und dass man irgendwas damit verknüpft. Ich wäre jetzt keine Person, die in diese durchgeplante Bodysuit-Richtung stolpern würde.
Kann ich auch nichts mit anfangen.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Finde ich geil, sieht geil aus,
voll.
Absolut, Hut ab, egal in welche Richtung das geht, ob das jetzt Ornamental, Blackwork, Japanese oder sonst irgendwas ist, ne? Keine Ahnung, ich finde diese Seemannsgeschichte, in jedem Hafen kriegst du was Neues, und damit meine ich nicht die Girls.
Oh Gott.
Finde ich, auch Seemanns.
Wow.
Ja, für ein kleiner Niveau-Drop an
dieser Stelle.
Kleiner
Niveau-Drop, so. Ching, willkommen bei Alforno.
Finde ich irgendwie geiler, macht mir mehr Bock.
Ich könnte das auch nicht, ganz ehrlich. Ich finde so ein Backpiece, also ich finde beim Rücken ist es schöner, wenn man ein großes zusammenhängendes Bild hat. Aber
ja, das stimmt.
Ich habe schon, also für mich selber, ich könnte mir ein Backpiece ist schon richtig krass viel Commitment so. Aber bei meinem ganzen Körper so, ich bewundere das, weil es sieht wunderschön aus. Ich habe so viele Bodysuits schon gesehen, so von Freunden von mir, von anderen Leuten so. Es ist einfach geil, aber es ist einfach nichts für mich. Muss ich sagen, ja. Weil es ist, ich will mich nicht dann, wie du schon sagst, ne, ich finde das halt auch cool, sich eine Kleinigkeit abzuholen. Jetzt hat Arthur mir letzte Woche was, nee, vorletzte Woche ist es schon gewesen, was auf der Wade gemacht. So richtig geil. So, und normalerweise.
Da sind wir bei der Sprungfeder, oder? Beim Stoßdämpfer.
Ja, genau, richtig.
Hast du bekommen? Den Stoßdämpfer?
Den Stoßdämpfer. Mhm. Nee, Arthur hat tatsächlich freie Hand gehabt. Ich habe gesagt, ich habe einfach Bock auf ein Tattoo von dir. Und er hat mir dann was gemalt. Es ist so ein Dämon geworden auf so einem Motorrad, der so, was so ein bisschen Ähnlichkeit mit meinem alten Motorrad hat, meiner Yamaha SR 500, die so richtig geil mit so einem Harley-Tank umgebaut war. Hast du die jemals live gesehen?
Nee, live habe ich die nie gesehen.
Ah, die musste ich verkaufen dann irgendwann. Birkenhauer habe ich sie ja dann verkauft, so, weil er sich ein Herz genommen hat und einfach einem Bruder aushelfen wollte, so, und ja. Er hat sie aber auch verkauft, weil das Ding einfach, das ist totgeweiht, aber es ist geil.
Ja. es ist Notschlachten, das, genau, war das Richtige.
Richtig, das war halt die Sache, die ich dann von ihm bekommen habe. Und es ist halt auch cool, auch größere Sachen zu kriegen. Trotzdem muss ich sagen, ich kenne zu viele krasse Leute, die geile Sachen machen, und ich weiß, ich wüsste jetzt, ich habe so viele Ideen im Prinzip, so viele Sachen, die ich mir vorstellen könnte, dass ich mich dann auch wieder nicht entscheiden kann, ja.
Ich habe gar keine Ideen.
Mir ist es ehrlich gesagt auch egal. Arthur hat mir dann, wie gesagt, das Ding gezeichnet. So, ich habe geguckt, ich habe gesagt, ja geil, Alter, feier ich. Ist genau dein Stil. Arthur baut sich gerade sein Portfolio auf, so, weißt du, und macht dann da halt eben hier einmal das ganze Studio durchtätowiert, hat alles durch die Bank weg, nur geile Sachen. So, und dann denke ich einfach so, ja, Alter, geil. Genauso das will ich haben. Ich will weiterhin auch Platz haben, und ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre, und dann will ich auch nicht zu viel Platz verschwenden, weißt du? Einfach nur, um dich zu sein.
Verstehe ich. Ja, ich finde das, wie gesagt, ne, ich finde das auch gut. Ich finde das gut, dass auch mal in der Bierlaune was entstehen kann.
Ja.
Ne, dass man sich da was Cooles abholt irgendwie. Und es muss nicht immer das Schönste sein. So viele rennen ja auch dieser Schönheit der Perfektion hinterher. Das ist jetzt für mich nicht so. Da kann ein schönes Tattoo kann auch nicht perfekt sein. Weißt du, was ich meine? Wenn es gibt ja wirklich Tätowierer, die tätowieren wie Laserdrucker. So, ne, das sieht aus, wow, fuck. Ultra aalglatt.
Ja.
Finde ich persönlich fast ein bisschen langweilig.
Es sieht,
außer, wenn die Handschrift stimmt, dann ist das trotzdem okay. So, aber ich finde irgendwie ein bisschen was Roughes irgendwie geiler.
Ja, also es ist schon, manche Oldschooler sagen ja zum Beispiel auch, ein Tattoo muss halt wie ein Tattoo aussehen, und das ist halt eben nicht perfekt so, das hat halt so kleine Imperfektionen, das geht bei der Perspektive los, ne, wenn du siehst, dieser Oldschool-Wolf, der aussieht, als hätte man den zu fester auf die Rübe gelatscht, so, weißt du, und das Auge wäre wie bei so einer Flunder an der Seite so rausgekommen.
Ja, so. Wenn das Tattoo aussieht wie der Löwe von Grisbier oder wie der heißt, weißt du, was ich meine? Ja.
Da habe ich mir früher schon gedacht, ist das eine hässliche Scheiße, aber Günner hatte recht, Alter, und er meinte halt auch einfach so, weißt du, früher habe ich das auch nicht geil gefunden so, aber traditional und so diese ganzen Motive, dass irgendwann, weil du halt einfach, du erkennst, das ist so eine Nerd-Richtung, du erkennst halt dieses Handwerk dahinter so, und das macht's halt, Alter, geil.
Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Es ist ja, versuch mal, das ist ja das Krasse, nehmen wir mal ein Oldschool-Frauengesicht, ne?
Ja.
So ein Cowboy, ein Cowgirl, ne? Das ist ja auf eine Handvoll Linien runtergebrochen.
Voll.
Aber krieg das erstmal hin. Mit so wenig Kram, so viel Power hinzubekommen.
Ist so.
Das ist die Kunst.
Ich habe damals, als ich bei Gordon Klaus bei Black Tide in Bottrop war, ja, wir haben ja im Podcast schon oft von ihm geredet, falls Gordon, falls du das hörst, ich muss dich in den Podcast holen, es wird Zeit, dass die Leute dich kennenlernen. Und Gordon hat mir Tuschen gezeigt, weil ich halt nie, ich habe halt immer mit Copics gemalt. Ich bekomme mit nach wie vor auch mit Tusche, so Ausziehtusche und so. Das ist nicht mein Ding. Da bin ich nicht so comfortable mit. Ich weiß, wie das die Technik funktioniert. Ich habe das wohl
die
auch schon.
Die aus den Fläschchen mit den Pipetten.
Genau.
Sowas?
Ja, richtig.
Okay, gut.
Also richtig
nicht
mit Farbe.
Nicht hier der alte Tuschkasten von früher.
Nee, Spit-Shading.
Der gute alte Pelikan.
genau, du hast Bitshading gemacht halt praktisch. Du hast halt eben die mit Schwarz halt dann deine Linie gezogen, so ausgefüllt sozusagen, und dann hast du das mit einem Wasserpinsel ausgezogen, der halt eine entsprechend Bitshading, weil man das halt früher im Mund so abgezogen hat, so, und dann ist das nass genug gewesen, genau perfekt, dass man das halt schön ausziehen konnte. Deswegen heißt das so. Ich war aber eher der Copic-Typ, und wer Gordon kennt, weiß, Gordon hat einen absoluten Faible für so Vintage-Geschichten, und deswegen hat er mir so ein 70er Jahre Tattoo-Flash-Set gegeben, was ich dann getraced habe und was ich dann ausgemalt habe. Und ich dachte mir am Anfang auch, habe dann auch zu ihm gesagt, ich sage, boah, das waren, glaube ich, so Acetat-Stencils, weißt du, wo man so, Lou hatte das auch schon erzählt, das sind im Prinzip wie so Plexiglas, da hast du halt das Motiv als Einkerbung, dann wird da Graphit
ja,
drauf gemacht, mhm, und dann cremst du die Haut so ein, dass das stickt, und dann klebst es halt, Alter, drauf.
Da gab's, das wurde früher mit einem Deo-Stick gemacht.
Ne? Ja, mit einem Speed-Stick. Und wenn du dir das, wenn du das einmal nur das schief so angeguckt geil, hast, war das natürlich weg, weil das war halt im Prinzip wie wenn man halt Pfeffer auf der Haut sprüht und ja, dann richtig, hat, ne, genau. Also ja, wirklich komplette Katastrophe. So, und ich habe dann zu Gordon gesagt, ich sag, Alter, das ist ja so richtig hässliche Scheiße. Er so, ja, mach mal. So, ne, sieh mal zu. Eben gerade ist so zu reduzieren, dass es halt, es muss ja, es sieht ja nicht super realistisch aus, aber dass es Stil hat auch, weißt du? Das ist eben ja, das große Ding. Das ist genau wie ja, manche Leute lachen über diese oder dann irgendwie Scheiße labern über so Scratchy Artists, weißt du, die so Scratch Art machen. Aber das ist halt auch eine Geschichte, wo man sich denken muss, das muss halt Stil und Charme haben. Und das, wenn du eine Kinderzeichnung machst, wir hatten jetzt einen Artist da, den Khan aus Portugal, so, der hat wirklich so Kinderzeichnungen gemacht, so von so einem UFO, wo du dir am Anfang denkst, hey, das ist halt voll die Kinderzeichnung, aber mach das erstmal so, dass es halt auch authentisch aussieht, so, weißt du, dass es halt eben dieses ja, Ding hat. Kriegst du ja, nicht hin, so.
Ja, man denkt zu komplex, wenn man, und das machen wir, auch gerne bei uns im Laden, dass wir uns mal so Zeichnungen angucken. Oder wenn ich durch die Welt gehe, ich habe erst letztens wieder was Geiles fotografiert. Da hat irgendjemand auf einen Mülleimer einen Vampir geschmiert. Ne? Und das ist wirklich, das Ding hat Power von hier bis Meppen. Ne? Ja. Wirklich, das ist ein kleines Ding, ein kleiner Vampir. Man erkennt sofort, es ist ein Vampir. Man erkennt hinten den Umhang, der so flattert. Das ist von jemandem gemacht, der
weiß, was er tut.
Vielleicht auch nicht. Aber der das Teil so gesehen hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
So wie der das gemalt hat, hat er das gesehen. Und das war richtig geil. Und da kann ich mich für begeistern. So, das muss nicht immer, das muss ja keine fotorealistische Scheiße sein, sondern das muss einfach so sein, dass du dir das anguckst und denkst so, fuck ja, Mann, so kann das auch aussehen.
Ja.
Ich weiß einfach zu 110%, was gemeint ist. So, das braucht nicht mehr. Weißt du, was ich meine?
Ja, es so eben zu reduzieren, dass es funktioniert. Wer das zum Beispiel auch richtig gut kann, ist Luso. Das habe ich letztens zu dem gesagt. Weil was Coole bei seinem Style, finde ich, er bricht es wirklich aufs Nötigste runter. Also es, bei Realistik-Tattoos ist es ja sonst so, du hast da Milliarden an Grauschattierungen drin, so, weißt du? Das ist ja alles ja, so wirklich ausformuliert bis ins kleinste Detail. Aber das ja, ist ein Detail bei Luso, aber das macht's aus, dass es realistisch aussieht. Und es ist genau das genäht. Weißt du, wie ich meine? Und ja, das ist so eine Geschichte, die finde ich immer, die fällt mir dann auf und die finde ich richtig cool, wenn Leute das so verstanden haben, auch wie so ein Tattoo, wie Aufbau funktioniert, wie so eine Haltbarkeit funktioniert, weißt du? Ja. Einfach zu sagen, klar, du kannst dich jetzt so wie, keine Ahnung, wir sehen es bei voll vielen Leuten, guck dir die Sachen von Ralf Nonnweiler zum Beispiel an, ne? Gigantisch, ist richtig krass, wenn du siehst, wie fein diese ganzen Sachen sind. So, nur wenn man sich jetzt ein bisschen mit Tattoo auskennt, weiß man, die Haut hat halt Limits, die man langfristig gesehen, denen das Tattoo dann ausgesetzt ist. Das heißt, es altert höchstwahrscheinlich so, dass die meisten Details, die man da in mühevoller Kleinarbeit reingemacht hat, nicht mehr zu sehen sind. So.
Ja.
Und deswegen ist es halt cool, wenn man halt einen Style hat, der halt reduziert ist, weil es das Bild erstens nicht überlädt, aber trotzdem nichts an Wirkung verliert. Aber du hast auch noch weit, also gleichzeitig diese Tattoo-Regel, dass es auch in 10 Jahren noch geil aussieht. Das ist das, was ich cool finde.
Ja. Es ist, oh, wenn ich mir meine Sachen angucke, das wächst ja in alle Richtungen, ne? Das bedenken ja viele nicht. Wie findest du das denn, dass da Tattoos gemacht werden, wo man im Vorhinein weiß, dass das eigentlich nur für eine temporäre Zeit ist. Findest du, das ist eine Frage der Kommunikation oder etwas, was man generell ablehnen sollte?
Ich finde das nicht, dass man das generell ablehnen sollte, aber ich finde, dass du halt die Leute anständig beraten musst, dahingehend, wie so ein Tattoo halt nicht abgeheilt einfach nach einem 3 Monaten, einem Jahr aussieht, da passiert noch nicht viel. Wir reden darüber, lass das Tattoo mal wirklich so 5 bis 10 Jahre da drin sein und dann weißt du, wie es geht. Es geht ja auch gar nicht darum bei diesen Feinlein-Geschichten, dass es alles scheiße ist und nicht hält. Ich habe Sachen gesehen, guck dir Ben Grillo zum Beispiel an, OG Peppershade, Alter. Da habe ich Finger von dem gesehen, so die sahen halt auch nach Jahrzehnten richtig geil aus, so, ne? Dann hast du aber auch mal Sachen gesehen, die waren neuer und die waren halt verlaufen, so, weißt du? Das ist halt, das kommt da super, ja. Es ist halt super riskant, das zu haben.
Ja.
Und ich finde halt, bei den meisten Leuten, die machen sich da nicht so richtig Gedanken drüber. Die wollen das halt für den Moment haben. Und bei manchen mag das auch funktionieren, auch, ja, dass es längerfristig hält, aber ich glaube halt, in den meisten Fällen sind sich die Leute da nicht so richtig bewusst, was sie da machen, weißt du?
Ja, ich habe das vorhin, habe ich mir Lauras Bein angeguckt und Laura hat so ein so eine geometrische, ja, so eine Wabe quasi und da drüber ist eine übergroße Biene mit Flügeln halt und das war natürlich alles mal schärfer und die Flügel sind jetzt, na, diese ganzen Single-Needle-Sachen, die da mal drin so reingeritzt wurden, die sind jetzt passé, sagen wir es mal so. Ne?
Ja, entweder davon weg ist oder eine Dreierliner.
So, ne, also das ist wirklich nicht mehr wirklich nicht zu sehen. Ich meine, man kann immer noch erkennen, um was es geht und es macht jetzt bei den Flügeln ist es auch nicht ganz so schlimm, weil, ey, am Ende sind es durchsichtige Flügel, so, ne, da kann man jetzt nicht so viel erwarten, aber so richtig Power hat es einfach nicht mehr. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, das so, ist die Sache.
Wie wichtig ist es dir, dass deine Arbeiten diese Power haben?
Mir ist das super wichtig, weil am Ende des Tages ist das ja das, was du den Leuten verkaufst. Ich denke halt immer, so ein frisches Tattoo ist cool, weil das, da sieht es natürlich am besten aus, da ballern die Farben halt richtig und so, ne? Aber eigentlich, das eigentliche Produkt ist so ein, sage ich mal, so ab 3 bis 5 Jahre alte Tattoo. Das ist das, was du den Leuten dann wirklich in the long run verkauft hast. Und da, das ist immer so der Zeithorizont, in dem ich probiere zu denken. Das gelingt mir nicht immer, nicht bei allen Sachen. Mal sagt man auch so, okay, ey, ich weiß, da gibt's ein großes Risiko, ich mache das aber trotzdem. Es gibt auch Möglichkeiten, das auszuhebeln. Ich achte zum Beispiel sehr darauf, wenn ich jetzt irgendwie so gerade bei so Mikroschrift, weißt du, wenn du dann halt irgendwie A oder B in Großbuchstaben hast und da sind halt super Miniatur-Zwischenräume, mache ich halt zumindest einen Punkt weiß rein. So, weißt du, ne, dass du halt sagst, okay, das Pigment kann sich schon mal nicht in, da kann nichts reinlaufen, weil da schon Pigment ist, ne? Und so verhindere ich in the long run, dass das komplett verschwindet. So, es wird natürlich dann irgendwann kleiner und auch blasser und so, aber es ist so schon mal, das ist so die Versicherung, dass das funktioniert. Sieht natürlich dann dafür frisch gestochen komisch aus, weil da halt so ein weißer Punkt halt dann rausballert, ne? Aber ja, das ist, also ich denke schon, dass das wichtig ist, dass man das macht, weil wir leben halt in einer schnelllebigen Zeit, es macht sich halt keine Sau Gedanken mehr darum, so was ist irgendwie in 5 bis 10 Jahren, weil man so den Eindruck hat, dass man irgendwie am sowieso morgen alles vorbei sein kann und dann so man jetzt so YOLO-mäßig, weißt du, sich einfach sagt, komm, Alter, scheißegal, ich mach jetzt einfach.
Was ist denn da deine Herangehensweise? So, was würdest du denn mir als denjenigen, der doch ja, unerfahren, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist, was würdest du mir an die Hand legen, um zu sagen so, ey, hör zu, du hast dir aufgebaut, du willst loslegen, ich habe mir Sachen von dir angeguckt, versuch mal das und das, was ich hier sonst immer mache, damit das Teil auch wirklich steht. So, was ist deine Herangehensweise, was ist dein Geheimrezept quasi, damit das funktioniert. Willst du das sagen? Oder verkaufst du das nur unter Remake Artists?
Remake Artists. Ich habe ja noch keinen Remake Artists Kurs. Bin nicht bekannt genug dafür. Weil, also ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Wir arbeiten sowas von da dran, ne?
Wir arbeiten sowas von da dran.
Ja. Der Dschungel ruft, ich höre ihn schon.
Adrian Meitner ist der felsenfesten Überzeugung, dass ich ins Dschungelcamp gehen würde.
Safe, Alter.
Einfach, so einfach, weil es eine Möglichkeit der Selbstdarstellung wäre.
Absolut.
Nee, weißt du was?
Es ist einfach auch dein Ding. Es ist eine sportliche Herausforderung. Was ich mir vorstellen kann, was nicht dein Ding ist, ist dieser ganze Essensscheiß. Das ist das, was
auch der Da-Pennen-Scheiß ist nicht mein Ding. So, da so, würde ich.
Aber ich glaube, ich
schlag
glaube
den
einfach,
Star, da würde ich mitmachen. Das fände ich cool. Ja,
auch ein Format, wo ich dich sehe. Stimmt. Aber das wollte ich nicht wissen. Was ist es? Was ist dein Geheimnis?
Aber ich habe die Frage nicht so richtig verstanden.
Was ist das, was deine Tattoos? Genau, was sagen wir mal, wir haben einen Buchstaben. Ja. Wir nehmen mal ein A, weil du ein A schon gesagt hast. Aber jetzt handgroß, großes, schwarzes A. Und das muss jetzt, das muss auch wirklich schwarz groß sein. Da müssen außen scharfe Kanten sein. Und innen muss das wirklich satt schwarz sein. Was ist es? Fängst du bei der Farbe an, bei der Nadelwahl? Ist die Technik, deine Handbewegung? Ich meine, mittlerweile machst du dir höchstwahrscheinlich nicht mehr so viele Gedanken ums Handwerk, sage ich mal, weil du es verstanden hast einfach. Ne? Du hast ja jetzt schon eine Menge gemacht und gesehen. Da ist ja, ich meine, wenn ich Zimmermann bin, mache ich mir am Anfang, habe ich Angst davor, mir mit dem Hammer auf die Finger zu hauen.
Ja.
Aber nach einer gewissen Zeit kloppe ich die Nägel einfach ins Holz. Ne?
Ja,
dann mache ich mir keine Gedanken mehr drüber.
Da habe ich mir tatsächlich aber erst durch dich überhaupt Gedanken drüber gemacht, weil ich vorher das gar nicht so gesehen habe, weißt du? So, aber du hast absolut recht damit, wenn man seinen Workflow hat. Wir haben da irgendwann letztens drüber gesprochen. Und wenn man seinen Workflow hat, das ist halt eben das, was dir damit auf den Sack geht. So, weil du hast da keinen festen Workflow und deswegen geht's dir auf den Keks. So, weißt du? Wenn du es halt nicht kannst. Verstehen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Tätowieren groß verstehe. Dafür habe ich immer noch super große Wissenslücken. Aber ich hab natürlich nach über 14 Jahren ein Gefühl dafür, so für die Maschine. Ich weiß, wenn ich eine Linie ziehe, ohne hinzugucken am Feedback der Maschine, ist die Linie drin oder nicht? So, weißt du, also das ist einfach so, das fühlt sich natürlich an, wie früher beim Skateboardfahren. So, das waren die Verlängerung meiner Füße, so.
So, Daniel sagt zum Beispiel, er merkt in der Stretchhand, ob es klappt oder nicht.
Ja, ich mach's nicht in der, also ich krieg's nicht in der Stretchhand mit, ich krieg's halt in der Maschinenhand mit. Ich krieg's vom Feedback der Maschine.
Ja, siehst du, wie witzig. Es ist ja, ich meine, da gibt's wahrscheinlich kein richtig und kein falsch, ne? Sondern, nee.
Das ist ja das Geile beim Tätowieren. Es gibt eben nicht den einen Weg, sondern du kannst das, jeder hat da einen unterschiedlichen Style und es ist halt, wie gesagt, wie beim Graffiti. Du hast nicht nur unterschiedliche Art und Weise, diese Kunst zu machen, unterschiedliche Styles, sondern halt auch Techniken. So. Und am Ende ist es halt witzig, was funktioniert. Das kannst du jetzt genauso gut sagen. Es gibt auch manche Leute, die halt eben Single-Needle-Sachen mit 90% Wahrscheinlichkeit für die Ewigkeit haltbar machen und das hinkriegen. Die haben irgendwas anders, weiß ich nicht, ob die was am Kopf haben oder so, weiß keine Ahnung. Ja. Aber irgendwie haben die es verstanden. Inselbegabt oder Autisten oder ich weiß es doch nicht.
Inselbegabte Autisten.
Das finde ich, das ist auch so eine Geschichte. Es gibt manche Leute, die, man muss aber auch dazu sagen, das sehe ich immer bei Kilian, ne? Was die Guten von den Schlechten unterscheidet, ist in der Regel der Ehrgeiz, dran zu bleiben an der Sache. Du lernst das ja gerade, indem du Edelsteine fasst und halt nebenbei noch deinen Fasserkurs machst und diese ganzen Sachen. Man merkt halt, du hast dir da ja deine Werkstatt aufgebaut so und hockst dann da jede freie Minute vor und fasst dann da irgendwelche Ringe oder so, was ich total cool finde, weil man halt einfach sieht, dass du brennst dafür, ne? Und das ist halt das, wenn man sagt, Leute haben Talent oder so, ne? Talent ist eine Sache, das ist die Auffassungsgabe, dass dem Aufgabe XY leichter fällt vielleicht als wem anders. Aber eine Sache kann ich auf jeden Fall wirklich sagen, Hard Work beats Talent. So, du hast... Ich habe so viele Leute gesehen, die zum Beispiel richtig, wo ich sagen würde, die sind super talentiert, zeichnerisch begabt, machen krasse Bilder mit Öl, mit Kohle, schieß mich tot, alle möglichen Medien, so Weltklasse-Niveau und die Tattoos sind kacke. So, das hat nichts damit zu tun, wie du, also weißt du, Talent ist eine Sache, aber du brauchst auf jeden Fall harte Arbeit und jeden, den ich kenne, der es zu irgendwas gebracht hat, der hat sich wirklich den Großteil seiner Zeit damit beschäftigt.
Das trennt die Spreu vom Weizen, ne?
Ja, du siehst...
Muss man einfach sagen, wie es ist.
Wenn ich mir Kilian angucke, so, man, Leute sagen immer, boah, der ist ja krass talentiert und man denkt dann halt immer so, ja, dem ist das so zugefallen, so. Der hat mir seine Blackbooks gezeigt, die der seitdem der 14 ist, voll gemalt hat oder keine Ahnung wie lange, so, und sich einfach gesagt hat, ich will jeden Tag zeichnen, das halt einfach durchgezogen hat, ne? Das ist halt einfach Übung. Und das bringt mich wieder dazu, dass ich mir denke, ich glaube nicht so richtig an Talent, weil ich glaube schon, dass es Leuten halt leichter fällt, aber Talent alleine ist gar nichts. So, du musst die Arbeit dahinter trotzdem machen. Wenn du dir das leicht von der Hand geht und du Spaß daran empfindest, hast du einen Jackpot, dann kannst du halt, ne, mit dem, was du liebst, halt irgendwie deine Brötchen verdienen. So, aber es ist trotzdem für jedermann wirklich erlernbar. Und das ist auch so eine Sache. Das ist auch das Ding, was diese ganzen Oldschool-Tätowierer an diesen ganzen, die jetzt auch sagen, ja, ich tätowiere jetzt auch, was die da dran stört. Da geht's nicht darum, dass sie irgendwie Angst haben, dass denen Kunden weggenommen wird. Es geht halt einfach darum, dass man nicht sieht, die machen das so nebenbei. So, die brennen nicht für die Sache, weißt du? Die erweisen dem nicht die Ehre oder diese Demut, die es eigentlich hätte, weil das halt eine Tradition, eine menschliche Tradition ist, die man schon immer gemacht hat, so uns auch irgendwie, es ist nicht nur Kohle verdienen, so, und das ist die Geschichte.
Es ist, ich kann das ganz genau vergleichen. Und zwar, ich habe Ewigkeiten American Football gespielt, auch auf einem hohen Niveau, und ich fand das, das war für mich irgendwann, war das kein Spaß mehr, kein Hobby. Ja. Kein Spaß ist das falsche Wort. Es hat immer Spaß gemacht, bis Freude irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Sondern ich bin da hingegangen, aber mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Ne? Ich habe den Scheiß ernst genommen, der da war. Ich wollte unbedingt gewinnen. Unbedingt. Ne? Und deswegen bin ich zum Training gegangen und habe da anständig trainiert und habe meine Sachen gemacht, weil ich wollte sehr gut da drin sein. Mhm. Und mich hat es abgefuckt, wenn jemand einfach nur zum Football gekommen ist, damit er erzählen kann, er spielt auch Football. Ja. Ist so, halt deine Kackfresse, Alter. So wirklich, du bist keiner von uns.
Ja.
So, du bist nicht einer von uns. Du kannst hier gar nichts. Du sitzt, wenn wir 3 Stunden bei 95 Grad im Schatten hier mit Helm und Pad und sonst irgendwas uns 3 Stunden lang den Körper auf links spielen, sitzt du am Seitenrand, weil du schon im Training nicht deine Leistung bringen kannst, weil du einfach einen Fick da drauf gibst. Ja. So ist, du gehörst nicht dazu. Du spielst nicht mit. Weißt du, und das ist genau dasselbe, was ich erlebe, wie das in diesem Tattoo-Business aktuell ist. Ne?
Ja.
Da kommt Hinz und Kunz angeschissen, ach übrigens, ich bin jetzt auch Tätowierer. Und ist so, ach übrigens, nein.
Wer nicht?
Ist so, ja, das finde ich so krass, weil Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben, ne, die zeichnerisch krass sind, die wirklich ihr Handwerk beherrschen, die wissen, wie so ein Ding funktionieren muss, wie das aufgebaut werden muss und sonst irgendwas. Die tätowieren seit 10 Jahren und die sagen, ja, also ja, doch, ja, ich bin Tätowierer, aber oh, ja, so richtig, pff, okay, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, wo man sich denkt, so, okay, halt dein Kackmaul, Alter, das sieht ultra krass aus, Mann, du bist richtiger OG mit dem, was du da machst, so, ne? Das ist ultra geiler Scheiß. Und die Leute sind humbled, die nehmen die Sache nach wie vor ernst, die stehen jeden Tag auf, die leben dafür und das sind ernstzunehmende Leute. Weißt du, was ich meine? Und es gibt einfach welche, die sich damit rühmen und schmücken wollen, weil es irgendwie Vogue ist, sag ich mal. Und es so, Alter, du verwässerst das alles. Das ist das Einzige, was du tust, so, ne? Du verdienst das eigentlich nicht. So, entweder du liebst, und ich habe nichts gegen Neueinsteiger in diesem Bereich, ne? Weil es muss Nachschub geben. Safe. So, aber da wird sich auch immer wieder die Spreu vom Weizen trennen bei den Leuten, die sagen, ja, ich will das unbedingt, ich schmeiß alles hin, so, ich zieh das jetzt hier durch, das wird jetzt mein neues Teil und da gebe ich richtig Gas, weißt du?
Und das ist zum Beispiel der Grund, weswegen ich die Ausbildung so halte, wie ich sie halte, ne? Indem man einfach sagt, ich finde es gut, wenn man sich das erarbeiten muss, weil wenn du es einfach so geschenkt kriegst, weil du sagst, ja, will das jetzt halt auch machen und die Eintrittsbarriere ist niedrig, du bist nach 2 Wochen schon an der Nadel, im wahrsten Sinne des Wortes, und machst dann da schon Tattoos und
Heroin und Tätowierungen gehen Hand in Hand.
Genau, und verschandelst dann da die Leute. So, dann sind wir ehrlich, dann weißt du das nicht zu schätzen. So, du hast diesen du hast dann diese Demut davor nicht, weißt du? Wenn du und wenn du dann aber sagst, okay, du hast jetzt ein Jahr lang darauf hingearbeitet, dass du an die Nadel ran darfst, dass du anfängst, wirklich Geld zu verdienen, so, ne? Ein Jahr lang hast du nur Scheißjobs gemacht, so, hast geputzt, hast wirklich die Basics, nicht aus Schikane, sondern einfach, weil man sagt, muss halt zu dem Beruf des Tätowierers gehört richtig viel und da gehören halt auch die Basics mit zu, ne? Kundenservice, Kaffee machen, putzen, solche Sachen. Das muss man halt können, das ist halt die Basis und deswegen lernt man das. Das hat nichts mit Schikane oder so zu tun, sondern das gehört einfach dazu. Wenn du das nie machen musstest, dann wirst du auch, wie sollst du dann im Erwachsenenleben darauf kommen, dass das auch mit deiner Aufgabe ist? Du bist einfach dann ein komplett unselbstständiger Mensch. So,
genauso ist es. Ne?
Das ist halt eben die Geschichte.
Das ist ja, also, ne, was die Leute vergessen, die jetzt da so neu reinpurzeln und die Weitsicht, was die Thematik angeht, eventuell übersehen ist, eine gute, also, wenn dich jemand ausbildet, der das eventuell auch selbst sich beigebracht hat, ne, der wirklich den harten Weg eines Autodidakten gegangen ist, ne, um dahin zu kommen, wo er ist, wünscht er sich, dass du von seinem Wissen profitieren kannst, weil das Ziel ist am Ende, wenn du fertig bist mit deiner Ausbildung bei demjenigen, bist du ein vollständiger Tätowierer. Ja. Das bedeutet, du kannst rausgehen, du schaffst es, um dich selbst zu kümmern, du weißt, wie das Handwerk funktioniert, du kannst zeichnen, du weißt, wie dein Arbeitsblatt auszusehen hat, du kennst dich mit der Hygiene aus, du gehörst zur Szene, du bist einfach ein vollständiges Mitglied, ein vollständiges Teil von einem großen Ganzen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, und es ist halt so schwierig für mich auch zu akzeptieren, dass dann, schwierig für mich zu akzeptieren, hört sich auch so hochtrabend an, als würde das irgendeine Rolle spielen, Alter. So, ne? Aber es ist dann schwierig für mich, wenn, ich würde mich von so jemandem nicht tätowieren lassen wollen.
Ja.
Da fehlt mir einfach was. Das will ich einfach nicht, ne? Und es ist in einem guten Handwerk, ist das eben so, ne? Es ist mein Steinefassermeister, wenn ich mit dem auch übers Goldschmieden rede, ne? Und ich habe das schon oft zu dem gesagt, so ich sag, wenn ich die finanziellen Mittel hätte, nicht mehr wirtschaftlich arbeiten zu müssen, würde ich sofort bei dem eine Ausbildung machen. Ich würde mich auch zum Goldschmied ausbilden lassen, weil ich wüsste, das, was der Mann mir vermitteln kann, lerne ich nirgendwo sonst.
Ist der auch Goldschmied? Das wusste ich gar nicht.
Goldschmiedmeister. Der hat seinen Meistertitel 86 gemacht. Dicker, da war ich eins.
Ja, da war ich noch nicht mal ein Traum.
Der ist mit 14 in die Goldschmiedeausbildung gegangen. Direkt nach der Schule.
Krass.
Der ist jetzt 72, der macht sein Leben lang nichts anderes außer Schmuck.
Aber das ist doch cool, weißt du, diese Passion einfach für Sachen zu haben. Das ist doch das, was einen doch inspiriert. Das ist wie mit Lehrern. Wer sind denn die besten Lehrer? Die besten Lehrer sind die, die für ihren Job brennen, die nicht nur das Lehrersein geil finden, sondern die auch das Thema interessiert, wo du weißt, die Leute haben Plan davon. So, und die leben das. Und die können dir das auch vermitteln. All diese ganzen anderen Flachzangen, die dir dann da einen erzählen wollen und da nur stehen, weil es halt ein Job ist und man auch von irgendwas leben muss und das der Weg des geringsten Widerstandes war.
Ja.
So, die, da kriegst du auch nichts mit. Das macht einfach auch keinen Bock, ne? Deswegen, eigentlich, ich weiß, was ich mich frage manchmal, warum die Leute nicht mutig genug sind, zu sagen, sie probieren einfach wirklich das zu machen, worauf die Bock haben. So, weißt du? Wenn du feststellst,
weil das nicht leicht ist.
Ja, ich weiß, dass das nicht leicht ist.
Weil die Welt dir das nicht immer schenkt. Ich finde die Frage, die richtige Frage, um herauszufinden, was es ist, was du gerne machen willst, ist ganz einfach. Es ist, wenn du nicht mehr wirtschaftlich denken müsstest, weil du hast keine finanziellen Sorgen mehr.
Ja.
Nie wieder. 100 Millionen auf dein Konto sofort. Was würdest du machen?
Ja.
Was würdest du machen? Und dann überlegst du dir, manche reagieren vielleicht schnell und
Ja, aber die Frage, so, guck mal, die Frage
so impulsiv.
Du musst, das ist doch, ja, aber das finde ich hinkt so ein bisschen, weil am Ende ist es doch so, du hast immer die Wahl, das zu machen. Ich rede ja nicht aus einer Position, der sich nie Gedanken um Kohle machen musste, so, ne? Ich musste immer zusehen, ich glaube, seitdem ich 14 bin, gehe ich arbeiten, so neben der Schule und immer so, auch wirklich 2-3 Mal die Woche, so, das heißt, ich weiß, wie man mal lucht, so. Auch über Ferien und hast du nicht gesehen, solche Sachen, einfach weil ich mir dann einen MP3-Player kaufen wollte, der hat 250 Mark oder Euro, ich weiß es nicht mehr, gekostet, so, ne, ja. Waren schon Euro. Da bin ich halt dann 2 Wochen verarbeiten gegangen, weißt du?
Ja, ich verstehe, was du meinst, ne?
Aber dennoch. Mir ist es nicht zugefallen, das meine ich damit. Es ist jetzt nicht so, du musst es dir halt... Das Ding ist doch folgendes, du musst dir doch so oder so irgendwann stehst du auf eigenen Beinen und musst dir halt was suchen, was du halt machen kannst. So. Und es ist doch eigentlich dasselbe, mir jetzt irgendeinen Studiengang, irgendeinen Ausbildungsplatz auszusuchen und dann einfach zu sagen und erstmal wirklich zu überlegen, was liegt mir denn?
Da ist doch Angst. Da ist der Faktor Angst, den lässt du außer Acht. Und zwar den Angst, wirtschaftlich nicht erfolgreich zu sein. Die Angst davor, dass du nicht genug Geld verdienst, um dein Leben zu finanzieren, wie du es dir eventuell vorstellst. Ja. Und das, dieser Gedanke ist näher für viele Leute präsenter und näher, als man vielleicht denken mag, ne? Und die haben dann Schiss davor, wirklich ihrer Passion nachzugehen, weil man damit nicht zwangsweise sofort Geld verdient.
Es ist ja auch so, dass es ist ja auch schade, das wird ja auch vorgelebt und aufdoktriniert, bloß nicht aus der Reihe auszutreten, weißt du, und es ist einfach schade, weil du den Leuten, wenn du die anders sozialisieren würdest, hättest du Leute, die auch nicht nur, die sehen, die haben, verspüren dann diesen Druck nicht, sondern die sehen darin vielleicht Möglichkeiten, weißt du, die sehen darin, ja, alles klar, was kann ich gut. Und ich finde, das ist eine Geschichte, wo die Gesellschaft hin muss, die Leute nicht probieren, in ein Universalformat zu pressen und zu sagen, okay, du hast Größe S bis XXL und alles dazwischen existiert nicht, so, weißt du, sondern wir sehen einfach und wir ermutigen dich dazu, deine Stärken zu erkennen und die auszuspielen, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, wenn man etwas gerne macht, macht man es gut und wenn man etwas gut und gerne macht, dann findet man immer einen Weg, wie man damit Geld verdient. Ich habe für ein Tattoo, als ich angefangen habe, 20 Euro gekriegt. So. Und bei ein paar Sachen fast ein paar auf die Fresse. Nee, Spaß.
Ey, das habe ich nie gekriegt. Ich habe eine gute Bekannte von mir, Michelle, der habe ich noch ein paar Tattoos gestochen und sie hat auch nebenbei tätowiert, war aber noch Zahntechnikerin. Und ich meinte so, ey, deine Sachen sehen doch ganz cool aus, so alles ausbaufähig, du findest Tätowieren doch so super geil, so warum versuchst du dich nicht darauf zu konzentrieren? Ist so, ja, sie weiß nicht, sie traut sich nicht, ne, sie hat richtig Schiss davor, sich selbstständig zu machen und das anzugehen und einen Laden zu finden, wo sie eventuell arbeiten kann und da den richtigen Weg für sich zu finden, familiär, auch bisschen gebrandmarkt wegen Insolvenzen und hat halt auch gesehen, wie scheiße das ist, dann halt wirklich finanziell crazy abzurutschen und sowas. Und es hat sie so sehr festgehalten in diesem Angestelltenverhältnis, in dem sie eigentlich nicht so happy war, dass ich das von außen kaum gesehen habe, dass sich das ändern wird.
Ja, das
und was
schade.
Soll ich sagen? Die hat den Absprung einfach gewagt. Ne? Weil dieser Spruch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, das was dran. Und es ist absolut, ich würde jedem empfehlen, besonders wenn man jetzt auch wirtschaftlich denken muss für sich selbst, weil man hat Miete, Essen, alles, wofür man sorgen muss, dass man sich Gedanken machen sollte, was man will, vielleicht wirklich diese 100 Millionen Euro Frage stellt und dann sich überlegt, okay, das würde mich glücklich machen. Mich würde es glücklich machen, Fußballtrainer zu sein, ne? Mhm. Oder bleiben wir beim Thema, mich würde es glücklich machen, mit Kunst, mit Tätowieren Geld zu verdienen. Wie komme ich dahin? Wie schaffe ich das? Was muss ich tun, um das zu erreichen? und was ist mein Status quo? Wo bin ich gerade? Was mache ich gerade? So, bin ich Angestellter? Ne? Wie kriege ich das hin? Als ich angefangen habe mit den Grills damals, ne, war das so, dass ich habe 40 Stunden als in einem Dentallabor gearbeitet, ganz normal. Also 40 Stunden waren Minimum, 40 Stunden im Dentallabor gearbeitet. Dann kam ein alter Bekannter auf mich zu, der hatte sich gerade selbstständig gemacht, der kam aus Amerika und wollte sich in Deutschland Grills kaufen, hat keinen gefunden, der das angeboten hat. Also hat er sich einen Zahntechniker gesucht, damals einen anderen noch, also vor mir gab es noch einen anderen, und hat das mit dem angefangen und das hat nicht wirklich gut funktioniert, war ein älterer Dude, der hat die Version dahinter nicht verstanden und der ist dann auf mich zugekommen. Wir haben zusammen Football gespielt, deswegen war die Brücke da und der kam dann zu mir. Und in der Anfangsphase habe ich zusätzlich zu meinem normalen Job Spät- und Nachtschichten gekloppt, um Grills nebenbei zu bauen, weil ich mir dachte, geil, Alter, das ist ja wirklich geil, das macht ja Bock. Und dann haben wir uns immer mehr in diese Thematik vertieft, das immer mehr aufgezogen, immer besser geworden. So weit, dass diese Firma so viel Geld erwirtschaften konnte, dass ich meinen Zahntechnikerjob ad acta legen konnte und dann in einem Angestelltenverhältnis dort quasi weiter nur noch Grills gebaut habe. Wichtig für mich war in dieser Zeit aber, dass ich das Gehalt, was ich vorher als Zahntechniker verdient habe, weiterhin bekomme, weil zwei Kinder zu der Zeit noch verheiratet gewesen. Das musste irgendwie abgedeckt werden. Ich musste einfach für meine Familie halt auch den Beitrag leisten. Weißt du, was ich meine? So, ich konnte jetzt nicht einfach mich ins kalte Wasser stürzen, sondern ich brauchte einen doppelten Boden.
Ja, ja, ich sag ja nicht, dass der Weg dahin nicht super steinig ist, ne? Aber theoretisch, die Möglichkeit hat jeder. Das sieht bei jedem unterschiedlich aus. Und da glaube ich dran. So, ich glaube nicht, dass der Weg für, es gibt so viele Beispiele von Leuten, die aus beschissenen Verhältnissen kommen und was draus gemacht haben, so. Und ich finde es einfach schade, dass man das so als so utopisch darstellt, dass das nicht was für jeden wäre, weil ich bin der festen Überzeugung, dass jeder in der Lage ist, seinen Traum irgendwann auszuleben. Ich sag nicht, dass er es sofort macht. Ich sag nicht, du kündige jetzt dein Leben und werd jetzt Reiseleiter oder keine Ahnung, mach einen Kaffee auf Bali auf. Weißt du, wie ich meine? So, aber du musst trotzdem zusehen, so, du musst halt dir was überlegen und da musst du halt selber auch eigene Verantwortung für dein Leben übernehmen. Und guck mal, wir finden es völlig normal, so, wenn ich rausgehe, was würdest du sagen, wie viel Prozent der Bevölkerung hasst ihren Job?
Hast du eine konkrete Zahl oder?
Nee, einfach ich habe keine konkrete Zahl prozentual. Wie viel Prozent?
Ich würde sagen, dass 60%, ja, mindestens 60% der, ja, Leute, also wirklich deutlich über die Hälfte sagen, wenn die morgens aufstehen, finden die es scheiße.
Ja, warum? Ich finde es auch völlig in Ordnung und ich sage auch nicht, dass jeder den Mut hat. Es gibt Leute, die sind auch überhaupt nicht so. Ich rede da jetzt aus meiner Perspektive natürlich, aber ich finde es schade, dass wir als Gesellschaft nicht in der Lage sind, die Leute in diesen Zustand zu bringen, wirklich das Beste aus sich rauszuholen. Und das ist eine Sache, die ich halt wirklich echt kacke finde, weil es wäre meiner Ansicht nach halt eigentlich einfach, so, das zu machen.
Ja, das ist es, wie gesagt, ne? Das ist es leider nicht. Dafür stecken zu viele. Ich hatte mal eine Kollegin, die war schon wirklich, also die war sehr viel älter als ich, ne? Also jetzt nicht alt, so, die war, keine Ahnung, Ende 50. Ende 50, war noch junger Zahntechniker und die hat's gehasst, Alter. Ne? Und ich guck die an, ich sag, ey, warum gibst du dir das? So, warum machst du das? Warum kündigst du nicht einfach? Warum machst du nicht was anderes?
Ja.
Und die guckt mich an und sagt, ich hab ein Haus. Ich hab einen Kredit da drauf. Mein Auto muss abbezahlt werden. So, dies und das und jenes und ich brauche das Geld. Ich kann jetzt nicht einfach rausgehen.
Ja, es geht, ja genau, und versuchen. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass du eben von heute auf morgen deinen Job schmeißt. So, mein Kumpel Fabse zum Beispiel, den kenne ich schon seitdem ich auf der Welt bin, so, und der Mann arbeitet bei einem großen Versicherer. Er selber ist eher so der Hippie-Typ, so ein Freigeist, ja, auch, ne? Der bufft auch gerne und hast du nicht gesehen. Und er hasst seinen Job einfach. Und er hat gesagt, ich möchte gerne ein Haus mit einem Garten haben und das möglichst gestern so. Und hier, ich habe da keinen Bock drauf. Erst nebenbei hat er sich halt nach der Arbeit 5, 6, 7, 8 Stunden mit Trading und Börse und so auseinandergesetzt und hat einfach da seine Passion drin gefunden und reduziert jetzt einfach nach und nach seine Arbeit. Und macht da, und er hat jetzt gesagt, so, er ist jetzt, das letzte, was er zu mir gesagt hat, war, ich bin jetzt auf Minimum runter, so, weniger kann man nicht arbeiten bei uns, und es reicht jetzt exakt dafür, dass die Miete und alle Fixkosten gedeckelt sind und den Rest muss jetzt die Börse machen. So, und das ist wirklich ein super Sicherheitsmensch und das finde ich halt cool, wenn dann Leute wirklich sagen, alles klar, ich mach was, so, ich probiere was aus, ich stürze mich nicht einfach unbedarft ins kalte Wasser, sondern ich fange an, nach Möglichkeiten zu suchen, wie ich diesen Traum machen kann. Und das meine ich damit. Und ich, das meine ich,
Ne, es ist, also bei mir war das dann so, diese Zusammenarbeit mit dem Kollegen hat sich dann irgendwann in Luft aufgelöst und ich habe gekündigt und stand vor dem gar nichts. Ne? Das war zu dem Zeitpunkt so, ja, meine Mom ist kurz vorher gestorben, die Ehe ist zu Bruch gegangen. Ich habe bei meinem Kumpel Yoshi die Hälfte des Monats auf der Couch gepennt, die andere Hälfte des Monats mit Odin im alten Haus. Dann war meine Ex immer noch weg, so, und ich habe gehasst, Grills zu bauen. Ich fand's einfach so scheiße, das zu machen, alles, ne? Weil ich fand die ganze Situation, alles da drin, fand ich so blöd, dass ich richtig, ich bin da in ein Riesenloch gefallen und dachte so, fuck, was mache ich? Und hatte mich dann damals auch mit meiner Ex unterhalten, die mich angeguckt hat und gesagt hat, krass, ich bin so wütend auf diesen Typen, dass er es geschafft hat, dir die Freude daran zu nehmen, an dem, was dir wirklich Spaß und ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Das war wirklich, sie hat mich ja auch vorher als Zahntechniker erlebt, wie ich halt in der Zahntechnikerbranche gearbeitet hat und hat mich dann erlebt, wie ich da aufgegangen bin in dieser Grills-Thematik. Und sie fand das so schade, dass das mir genommen wurde, dass ich mir dachte so, sie hat recht. Ich sollte mir das nicht nehmen lassen. Und dann habe ich Mittel und Wege gesucht, um mich selbstständig zu machen und der Sache irgendwie eine Chance zu geben, ne? Arbeitsamt, durchgelesen, alles in Erfahrung gebracht, was man machen kann. Gründerzuschuss.
Das meine ich. Alles in Bewegung setzen.
Genau,
das alles kann jeder.
In Bewegung setzen. Nicht faul sein, mit Rückschlägen, auch wenn man niedergeschlagen ist, sich nicht ermutigen lassen.
Und das ist man richtig oft, ohne Scheiß.
Ne? Und das ist, ich meine, ich bin jetzt selbstständig seit 2019, mache ich das alles unter meiner eigenen Flagge. Und was soll, ich bin immer noch niedergeschlagen.
Dann, das heißt ja dann, mit Alforno haben wir doch auch 2019 angefangen. Das bedeutet ja dann, dass das kurz nach deiner Selbstständigkeit war, echt?
Ich habe im Februar 2019 habe ich mich selbstständig gemacht. Genau.
Crazy.
2016 habe ich die Zahntechnik an den Nagel gehangen und habe angefangen, Grills in Vollzeit zu bauen und bin dann 2019 in die Grills selbstständig. 2019 doch.
Crazy. Ja, doch.
Guck mal, und da war ja zum Beispiel anfangs, war das halt auch mit dem Tätowieren, ne? So, und ganz ehrlich, das Tätowieren hat mir zum Beginn den Arsch gerettet, weil ich mit dem, was ich gemacht habe, es geschafft habe, mir nebenbei einfach ein bisschen Geld mitzuverdienen, zusätzlich, ne? Um einfach nur ein bisschen Geld zu haben. Ein bisschen. Nicht viel, ein bisschen. So, ne? Und du hast mich bei dir tätowieren lassen. Matze hat mich bei sich tätowieren lassen. Ich hatte da wirklich Leute an der Hand, die mir die Möglichkeit gegeben haben, auch einzutauchen in die Materie und mich arbeiten zu lassen. Und
aber weil du fleißig warst, das ist eben die Geschichte. Real recognizes real, weißt du? Und genau so, das ist nämlich die Geschichte. Wenn man so, ich bin für alle, und das sind die meisten Leute, die ich kenne, wenn man so dafür brennt und sich dafür so interessiert und damit einer Leidenschaft und Hingabe dran geht, zeige ich dir alles. So, aber ich zeige das nicht irgendwie im Dahergelaufenen, dafür musste ich mir das zu hart erarbeiten.
So, und ich wollte es auch wissen, ne? So, auch das, was mit dem, was ist das auch immer noch so? Ey, mich interessiert der Scheiß auch wirklich, ne? Ich gucke da immer noch gerne zu. Ich unterhalte mich sehr, sehr gerne darüber. Das ist ein Teil von mir. Ich identifiziere mich damit. Das ist auch für mich ist es interessant zu sehen, ist, ohne dass ich aktiver Teil dieser Szene bin, bin ich mittlerweile Teil dieser Szene. So, ne? Ich bin Szene quasi. Szene. Teil dieser Szene. So, es ist, wenn mich jemand fragen müsste, okay, gut, was ist deine, wer sind deine Kunden? Was ist dein Kundenstamm oder sonst irgendwie, ne? So, was ist das? Würde ich immer sagen, Tätowierer und Leute, Tattoo-Begeisterte sind mein Number One Klientel.
Ja, ist so.
So, weil da komme ich selbst her, so, ne? Da sehe ich mich selbst.
Ja, du bist da Teil von diesem Mikrokosmos.
So, ja, genau.
Anderen Nische. Das ist manchmal auch lustig, finde ich, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Cheyenne unterwegs sind und wir pflegen ja auch irgendwie alle mal untereinander halt so einen freundschaftlichen Kontakt. Und manchmal ist das total witzig, wenn man dann mit Leuten so da, die auch so in dieser Szene sind, zu tun hat und dann zum Beispiel einfach weiß, wie bei Madeleine zum Beispiel, schöne Grüße an der Stelle. Artist Managerin bei Cheyenne macht ihren Job mega geil. Bei Madeleine denke ich dann auch immer, ach ja, du, stimmt, du bist ja angestellt ganz normal, so, weißt du, weil das ist halt ist für die halt auch, das ist halt auch kein normaler 9-to-5 Job, obwohl du eben angestellt bist. Du hast halt Urlaub ganz normal. Du hast super viel auch zu tun und das ist eigentlich so ein normaler Job. So, ne? Ja. Aber trotzdem gehört man da so dazu und das ist mal manchmal witzig, weil man vergisst das dann immer wieder und denkt sich, ach ja, stimmt, klar, sicher.
Ja, ja. Und ich würde jetzt behaupten, im Großen und Ganzen macht sie auch Bock. Ne? Sie hat ja was gefunden, was mit dem Ganzen zu tun hat und
Die leben das halt, ne?
Ja, ja, genau.
So, und egal, ich habe ja auch mit Marken unabhängig jetzt von Cheyenne, da kenne ich die Leute halt so mit am besten, wenn du mit dem Lukas von Coal Black sprichst, wenn du hier jetzt die beiden letzten Podcasts, wo ich mit dem Lou und mit dem Gaston gesprochen habe. So, das finde ich immer so faszinierend, auch bei dem Podcast, das ist ein Key-Learning, weil das eint die alle und das ist diese Hingabe für die Arbeit und für diesen Beruf. So, ne? Das ist der große gemeinsame Nenner. Und das ist immer schön zu sehen, weil du siehst auch, wie sich diese Truppe von Gleichgesinnten irgendwie in dieser Riesenwelt voll von Tausenden von Tätowierern halt zusammenfindet. So.
Ja.
Und das fühlt sich dann einfach gut an.
Das macht auch Spaß, ne? Wenn man merkt, so man hat irgendwie was einen verbindet, eine gemeinsame Leidenschaft. Und es gibt ja im Tätowieren eine große Bandbreite an Leuten, die notwendig sind, damit der ganze Scheiß funktioniert.
Guck dir Mike an alleine so, ne? Mike und Maya, hier Chaos Neo. Ja. Das ist
ganz liebe Grüße an der Stelle.
Genau, liebe Grüße, das ist halt auch so. Das sind auch, und da merkst du das auch, Mike hat zum Beispiel mit dem Rhein hier von Tattoo bei der Gods of Ink Aftershow Party meinte er so, ey, wenn du irgendwen brauchst, wenn ich dir irgendwen fit machen soll, wie sieht's aus, hast du Bock, Franco Vescovi zu interviewen, ne? Und ich sag, ja, den machen wir dir fit. Und ich so, echt? Oh, das ist ja cool. Was? Mike dreht sich einfach um, tippt den an, dann nehmen die sich in, ey, na, alles klar, ja, voll geil, so, ne, Quatsch. Und dann, hier, hast du Bock auf Podcast? Und er so, ja, klar, hier, ne, wer bist du? Ah, ja, okay, erstmal direkt so hier rausgesucht, auf Folgen gedrückt, so. Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, so, Digga, geil, Alter, das ist halt, und er hat da ja nichts von, weißt du, das ist einfach so, das finde ich halt auch so, das ist auch cool bei Tales from the Needle, weil wir hier so viele, und da kann ich auch nochmal wirklich Danke an der Stelle sagen, ne, auch jetzt Folge 50 mittlerweile, ihr zieht euch den Scheiß jetzt auch schon über ein Jahr rein, wir haben wirklich echt ein krasses erstes Jahr hingelegt und ich will mich einfach nur bedanken dafür, für alle Leute, die die Mühe gemacht haben bis jetzt oder die sich die Mühe gemacht haben für den Podcast, die hier zu Gast gewesen sind. Alle Leute natürlich, die dafür sorgen, dass der hier überhaupt jede Woche rauskommt. an Max, an Julia, an keine Ahnung, ne? Das ist so geil, jeder, der mir schon mal einen Gast vermittelt hat oder so, oder alleine schon nur, danke, dass ihr das Mikrofon immer zur Post bringt, so, und dann mir was von eurer Aufmerksamkeit gebt, so, das ist einfach super geil. Also, wirklich.
Finde ich schön.
Wollte ich danke sagen.
Das hast du schön gesagt. Ja, finde ich gut.
Ja.
Sepp, an dieser Stelle.
Du musst dir, der Gast hat das letzte Wort, ich bin hier Resident, auch wenn ich heute so halb zu Gast war, du musst auf jeden Fall das letzte Wort haben und nochmal auf deine Instagram-Handles hinweisen. Don't break traditions.
Ja, also es hat mir Spaß gemacht, auch wenn das jetzt heute schon der zweite Podcast ist, den ich mit dir aufnehme.
Theoretisch schon der dritte.
Es war theoretisch schon der dritte.
Wir haben zwischendurch nochmal neu angefangen.
So Podcast Extended Version. Hat Bock gemacht, war ein bisschen normalerweise, es war eine tiefgründige Alforno-Folge. Sagen wir es, wie es ist. Ne? Ist ja jetzt, was das geschulte Alforno-Ohr vielleicht auch schon mal gehört hat, aber ist eine Menge Wahrheit mit drin. Es macht immer wieder Spaß, mit dir darüber zu quatschen. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg für dieses Projekt.
Dankeschön.
Wenn du C-Promi bist, vergiss mich nicht. Ich weiß.
B, Adrian. B ist Target. Und du weißt, wir arbeiten mit Affirmationen. Wir legen uns gar nicht auf C fest. B it is.
Nehme ich mit, ne? Vergiss nicht, wo du herkommst, Brudi.
Machen wir.
Folgt mir gerne auf Instagram. Grillmeister_. Leider, ja, so muss man das sagen, ne? Grillmeister. Ihr wisst Bescheid. Die meisten kennen mich und lieben mich. Das kann ich genauso selbstbewusst sagen, weil ich bin wirklich ein toller Typ.
Alle. Ja, stimmt. Kann ich nur bestätigen.
Und an dieser Stelle bin ich raus, Sebi.
Ist jetzt was,
ne?
Essen.
Viel Spaß beim nächsten Mal, ne?
Ja, dankeschön.
Auf weitere 50.
Auf weitere 50.
Bin bei der 100. wieder dabei.
Ja, das wird jetzt
bis ein dann.
Ding. Immer Überraschungsgast, immer derselbe. Voll geil.
Tschüss.
Tschüss.
The streets stay alive. Sip Fury 1, he's taking the dive. Podcast on Barrage, he's selling it raw. Thinking stories deep right down to the core. Gather round, let me spin this tape. Hip-hop beats, boom bap, no escape. Steps in the lab, dropping knowledge for days. On a tattoo game where it's all about the praise. Tales from the needle in the underground, set Fury 1 with the raw sound. Slamming lyrics like Big L, he's got the flow. Painting vivid pictures for all to know. Tales from the needle in the underground, set Fury 1 with the raw sound. Slamming lyrics like Big L, he's got the flow. Painting vivid pictures for all to know. Tales from the needle. Tales from the needle. Tales from the needle in the underground, step Fury 1 with the raw sound. Slamming lyrics like Big L, he's got the flow. Painting vivid pictures for all to know.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.